And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
four drinks.
Hallo, willkommen beim Thekencast, der Movie Break Theken-Podcast, der Freudseligkeit und Glücklichkeit bringt. Sind das echte Worte? Ich weiß es nicht, ist mir aber gerade scheißegal, denn ich habe Durst. Bevor ich trinken kann, muss ich Leute begrüßen. Ich fange an mit Theresia. Hallo, Theresia.
Hallöchen, schön wieder hier zu sein.
Und der Kühne ist auch mit am Start. Hallo, Kühne.
Hallo.
Und wir besprechen heute, das kann ich ja schon mal verraten, der Kickboxer. Und wir haben einen Gast und ich freue mich sehr, dass er Zeit hatte, denn... Wir müssen ehrlich sein, weder der Kühne noch die Theresa noch ich haben Geschwister. Wir brauchten jemanden, der es einfach weiß, wie es ist, wenn der kleine Bruder oder der große Bruder ein Kampfsportass ist, sich im Ausland jedoch maßlos überschätzt, dann von einem miesgelauten Hühn, der am liebsten Steinsäulen und Lackarben vertrimmt, so übel aufs Maul bekommt, dass er am Ende im Rollstuhl landet, was den Bruder wiederum dazu bringt, in den Bambusdschungel zu ziehen, um dort von einem alten Großmeister mittels permanenter Misshandlung trainiert zu werden, mit dem Ergebnis, dass er nicht nur in der Kneipe um die Ecke erstaunlich krasse Dance-Moves auspackt, sondern schließlich auch im Ring gegen den Hünen antreten kann. Und da kann es nur einen Mann geben, Jean-Claude Van Schuck. Hallo Schucki.
Hi.
Cool, du hast jetzt den ganzen Film
das
erzählt,
war's?
Wir sind fertig.
Ja. Und tschüss.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Es war echt schwer, Schucki heranzukarren. Er meinte immer sowas wie, ja, sein Bruder hätte mit dem Kampfsport längst aufgegeben. Aber ich sag mal so, einmal ein Krieger, immer ein Krieger, nicht wahr, Schucki?
Wo hast du das recherchiert?
Das steht in deinem Wikipedia-Artikel schon.
Beeindruckend.
Thekencast-Fans, also wir drei, wissen halt nur zu gut, dass Schucki sich hin und wieder mal gerne auch über Jean-Claude Van Damme besperrt und seine Fähigkeiten, den Fuß so hoch zu heben. Ich bin gespannt, was er heute dazu zu sagen hat.
Ich freue mich auch auf dieses Detail.
Nee, Moment. Er hat sich nicht über den hohen Fuß beschwert. Er hat sich darüber beschwert, dass ein Feuerwehrmann den Fuß so hoch bekommt.
Der Mann hört mir zu. Danke, Kühne.
Ja, sicher höre ich dir zu. So,
hast
denk
du
an mein Weihnachtsgeschenk
oder Hodenfuß gesagt?
Denk an mein Weihnachtsgeschenk, was ich dir geschenkt habe. Da weißt du, wie sehr ich dir zuhöre. Das ist nämlich schon viele Jahre her, als du mir das erzählt hast. Oh. Aber ich habe dann.
Na, großartig.
Ja. Jetzt weiß ich auch, wo meine benutzte Unterhose hin ist, die ich letztes Mal Kühne vergessen habe. Aber okay, gut. Leute, wir reden heute über der Kickboxer. Ja, Ruhe jetzt. Wir reden über der Kickboxer mit Jean-Claude Van Damme aus dem Jahre 89. Der Film wurde gewählt. Wir hätten noch andere tolle Filme gucken können, aber es wurde der Kickboxer. Ob das schön ist oder nichts schön ist, das werden wir jetzt rausfinden. Aber jetzt geht es mal um Bier. Wir haben alle Durst. Ich fange an. Ich bin ganz einfach in den Rewe gegangen und habe gesagt, gebt mir Bier. Und sie haben gesagt, hier gibt's kein Bier, hier ist kein Getränkemarkt. Muss zum Getränkemarkt. Wir haben nur dieses Angebot, nämlich Frühkölsch in der Dose. Und weil ich keinen Bock hatte, drüber zu gehen zum Getränkemarkt, habe ich mir einfach zwei Dosen Frühkölsch geholt. So. Ja.
Das war das schlechteste Dosenaufmachen der Welt.
Ja.
Hatten wir nicht damals mal den goldenen Ding-Dong, den wir verliehen haben?
Das war der goldene Schuck, oder?
Der goldene Ding-Dong, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich mache mal weiter mit der Person, die mir am nächsten ist, einfach weil sie mich gerade am wenigsten von euch nervt. Theresia, bitte, was trinkst du?
Ja, danke. Ja, die Zeit nennt sich wieder. Es kommt bestimmt wieder die Zeit, wo ich dich sehr nerve.
Nein, du doch niemals.
Mir ist halt auch brennend siebenteils eingefallen, dass ich noch Bier besorgen muss. Und mein ganzer, ich hatte meinen Wocheneinkauf schon Anfang der Woche eben erledigt. Weswegen jetzt, ich weiß nicht, was sich der Kassierer gedacht hat. Mein jetziger Einkauf waren Haferflocken und eine Dose Bier. Nein. Und es gab irgendwie kein passendes Bier und dann habe ich jetzt ein Bier genommen, das müsste ich aber eigentlich theoretisch zu anderen Filmen oder einer anderen Filmreihe wählen. Nämlich habe ich einen
Tannenzäpfle.
Nein, ich habe einen Flötzinger.
Oh, einen Flötzinger, ich weiß, welche Reihe gemeint ist.
Aha.
Ja.
Das ist eine Katastrophe.
Ja, die Eberhofer-Filme, die wir hier eines Tages alle in Gänze besprechen
werden. Die werden wir nie besprechen hier. Nie.
Doch. Cool.
Wer weiß. So. So. Zum Wohl.
Schuck, was hast du denn?
Also ich war heute...
Hallo, Entschuldigung,
Entschuldigung,
hallo.
Ich habe Theresia übergangen bei dem schönen Schluck.
Kühne, ich moderiere, du bist jetzt ruhig. Also ich bitte dich.
Du gegen alle.
So ein Benehmen. Ich glaube, es geht los. Theresia, wie schmeckt dein Bier denn so? Erzähl's uns bitte.
Sehr lecker. Ist ja auch
Dankeschön.
Aus Bayern.
Wenig überraschend. Schuck, was kredenzt du denn in der Leber heute?
Kühne, was wolltest du sagen?
Was kredenzt du deiner Leber heute?
Ha! Also passt auf. Ich habe mir gedacht, ich bin heute tatsächlich in einen Supermarkt gegangen. In Vorbereitung und nicht zu spät wieder irgendwo anders hin. Aber die hatten keine gute Auswahl und ich wollte nicht mehr woanders hingehen. Also habe ich ich dachte mir, wir sind da in sowas Karibischem, nicht, aber halt schon so, sag mal, tropisch. Und deswegen habe ich mir ein Premium Caipirinha aus der Dose geholt. Und im Nachgang dachte ich mir, noch so einen vertrage ich nicht. Gibt es dann einfach noch einen Hackabschor Naturradler, damit der Ammenschlaf nicht so stark gestört wird. Und ich genieße jetzt meinen Kaipi aus der Dose.
Mm.
Ich fühle mich schon wie in Thailand.
Okay, vielen Dank. Christian, was hast du denn heute alkoholisches am Start?
Also, es begab sich folgendermaßen. Ich schaute in den Biervorrat, der zu Hause ist, entdeckte nur ein Veltins und dachte, nein, nein, Kinder, nein, nein. Wir werden das neue Jahr im Thekencast nicht schon wieder mit einem Bier starten, dass ihr euch darüber kaputt lacht. Und dann bin ich losgegangen, weil ich wusste, also hier in Nordrhein-Westfalen gibt es häufiger mal Bierbörsen. Ich weiß nicht, ob die bei euch auch irgendwie Thema sind, aber hier gibt es sowas wie Bierbörsen, wo es ganz viele verschiedene Biere gibt, die man probieren kann. Und da wusste ich,
festzählt?
Nee, das nennt sich auch Treffen der anonymen Alkoholiker.
Es nennt sich Bierbörse. So, kennt ihr nicht? Ruhe jetzt. Also, und da wusste ich, da gibt es ein Bier mit einem Tiger drauf. Und wir sind ja in Thailand. Und ich habe keine Ahnung, ob Tiger in Thailand existieren. Rede ich mir jetzt ein. Hm. Und dann bin ich nicht mal zum Supermarkt gegangen. Nein, ich bin in den Trinkgut gegangen und habe dieses Bier selbstverständlich nicht gefunden. Also bin ich an dieser gewaltigen Bierauswahl entlang gelaufen und habe gesagt, was passt. Und dann ist mir eingefallen, was mir gerade eben im Vorgespräch, was dementiert worden ist. Ich dachte, in dem Film kommt eine Schlange drin vor. Offensichtlich nicht, weil ich der Einzige bin, der sich an irgendeine Szene mit einer Schlange erinnert und gerade eben an mir selber zweifle, ob ich irgendwie einen Hau weg habe. Und da habe ich etwas gefunden, das nennt sich Inselbrauerei naturbelassener Natur-Cider. Mit einer schönen Schlange drauf.
Tropisch.
Schick.
Ein paar Sachen dazu. Hier ist nämlich eine Bewertungstabelle. Der Fruchtgehalt liegt bei 5 von 5. Der Weingehalt bei 4 von 5. Und trocken von 2,5 bis 5. Ich habe offensichtlich Wein gekauft. Und dann begab es sich, dass ich dann zur Kasse gegangen bin. Hinter mir hatte sich eine Schlange angehäuft. Und als diese Flasche über den Scanner gegangen ist, habe ich den Preis dieser Flasche gesehen, die auch so schön in Papier eingepackt ist mit der Schlange drauf. Und wollte tatsächlich sagen, ach nee, lass mal. Aber ich war in dieser Situation, dass ich dachte, ja gut, du nimmst den Quatsch jetzt mit. Herzlichen Glückwunsch, diese 0,3er Flasche Natur-Cider mit einer verfickten Schlange da drauf, die nichts mit dem Film zu tun hat, hat mich über 3 Euro gekostet. So. Aber ich dachte mir, auf einem Bier kannst du nicht stehen. Ich hole noch eins. Und da kam mir wieder in den Kopf, ja, du hast zu Hause noch ein Veltins, aber das wolltest du ja nicht nehmen, weil sonst der Spott meiner Mitpodcaster wieder groß ist. Also habe ich ein Sandesdorfer Bio-Hell gekauft. Warum habe ich das gekauft? Ich habe mich verschaut. Ich dachte, auf diesem Emblem wäre eine schöne Ruine drauf. Weil der Film spielt ja in einer Ruine und ich dachte, ja gut, Ruine und Schlange, boah, du bist thematisch volle Möhre im Film drin. Erst zu Hause, bei besserem Lichte, ist mir aufgefallen, nein, es ist keine Ruine, da ist ein ganzes Schloss drauf. Also, sowohl die Bierflasche mit der Schlange hat gar nichts mit dem Film zu tun, noch hat dieses Sanderdorfer Biohell, was Biohell bedeuten soll, ich habe keine Ahnung, hat auch gar nichts damit zu tun. Ergo, ich habe die Aufgabe vollkommen verfehlt, setzen 6 und habe jetzt 2 Biere oder ein Bier und offenbar ein Wein, wo ich nicht mal weiß, ob die schmecken. Und Dann ihr dürft jetzt entscheiden, welche Flasche ich zuerst öffne.
Also für
Wein.
Mich ist
Wein, ja, natürlich.
Der Cider. Ja.
Ich nehme das Cider, okay. Ich muss das Papier von dieser Flasche, dieses Papier hat wahrscheinlich 3 Euro gekostet.
Das bitte ins Mikro rascheln.
Das ist wie so ein Geschenkpapier verpackt und die Flasche selber hat, guck mal, die Flasche selber hat gar keinen Druck drauf. Das ist eine Scheiße hier. So, ich öffne das Bier.
Den Wein.
Ich probiere. Es ist Wein, also.
Es ist ein Cider.
Kultur für die Leber.
Wie viel Liter ist das?
0,33.
Nice.
Auf jeden Fall zu viel.
Ja komm, Ex oder Arschloch.
Also sagen wir es mal so. Wenn man den Zimt, also trocken 2,5 von 5 sehe ich nicht. Ich finde den schon ziemlich trocken. Aber wenn man fruchtig. Wenn man diesen kurzen Schmerz im Mund wegen diesem Trockenen überwunden hat, ist es eigentlich ganz fruchtig und lecker. So. Und ich werde euch in der Podcast-Aufnahme nochmal darauf hinweisen, wenn ich das Sandesdorfer Biohell, warum zur Hölle habe ich ein Biohell gekauft? Aber
du hast vor allem die Brücke zerstört. Schmerz überwunden. Kommen wir zum Film.
So.
Ja, danke für diese glorreiche Biergeschichte. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Frühkölsch und dann geht's los.
Mmh, Caipirinha.
Mmh, Wein.
Ich bin, also was hab ich für Trinkpartner? Wirklich, also schlimm.
Aber ich finde, dass
du das männlichste Bier hast, Theresia. Das muss dir zu denken geben, wirklich. Ja. Also.
Finde ich echt erschreckend.
Naja, der so männlich ist Flüchtlinge jetzt auch nicht. Der andere
kauft einen Cider. Ich fasse es nicht.
Da war eine Schlange drauf.
Eine Schlange. Uiuiuiui. Auf Papier.
Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss, dass ich in letzter Zeit irgendeinen Film gesehen habe, der mit Kampfsport zu tun hat und irgendwas mit einer Schlange mit drin hat. Was mich gerade eben noch mehr verstört, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann.
Das Dschungelbuch?
Ich glaube, das Dschungelbuch hat wenig Vergleich zu Kickboxer.
Mal was weiß ich, wenn du Drogen dabei genommen
Keine
hast,
Ahnung.
Wer weiß. Okay.
Keine Ahnung.
Also, wir reden heute über Der Kickboxer aus dem Jahre 89. Das war ist ein Film mit Jean-Claude Van Damme. Es war seine erste große Hauptrolle nach seinem Durchbruch mit Bloodsport ein Jahr zuvor. Und ich frage mal die Theresia, die obligatorische Frage. Wann hast du Der Kickboxer zum ersten Mal gesehen und wie unglaublich männlich hat er damals auf dich gewirkt?
Lass mich mal schnell gucken. Jetzt ist es 21.30 Uhr, also habe ich ihn vor 2 Tagen gesehen.
Okay, das wäre dann am Dienstag.
Ja, ich habe ihn Dienstag gesehen. Also es ist nicht so, dass ich nicht wusste, dass es irgendwie so Karate, Tiger und Kickboxer-Filme und keine Ahnung was alles gegeben hat und Bloodsport und so. Aber das waren Filme, die haben mich irgendwie als Jugendliche, also warum wohl, nicht interessiert. Soll nicht heißen, dass ich keine Actionfilme geschaut habe, aber irgendwie konnte ich den Film halt irgendwie nichts abgewinnen und habe jetzt den Kickboxer, Karate Tiger, Schlag mich tot das erste Mal gesehen und ich fand ihn auch teilweise sehr komisch, kann ich nicht sagen, aber ich fand ihn seltsam und es gab da Szenen, da musste ich einfach nur mit dem Kopf schütteln, weil ich wusste, sie meinen das ernst, aber ich fand es einfach nur teilweise lächerlich.
Okay. Ich wage die Prognose, dass du hier zumindest einen Mitstreiter gefunden hast. Vermutlich ist es jemand, der von Actionfilmen keine so große Ahnung hat. Ich möchte jetzt aber nicht verraten, wer das ist. Deswegen, Schucki, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er auf dich?
Ich habe ihn gestern fertig geschaut.
Wieso fertig? Wann hast du angefangen?
Ich war ein bisschen spät an den Abenden davor. Ich habe ihn in 3 Teilen geschaut, immer eine halbe Stunde. Der Film ist auch in 3 Teile aufzuteilen. Also im Großen und Ganzen ist es ein Film, den ich jetzt gesehen habe. Und ich habe jetzt in meinen 3. Film mit Jean-Claude, eigentlich mein 4., aber Letterboxd sagt mein 3., aber der 4. fehlt noch. Also mein 4. Film mit Jean-Claude Van Damme. Und ich muss sagen, warum der das Bein so hochkriegt, wird sehr gut erklärt in diesem Film. Und das ist ein großer Pluspunkt für den Film. Würde ich mal sagen. Ansonsten, ja, der ist schon teilweise derbe lächerlich und macht aber auch viel Spaß, weil er ziemlich dämlich ist. Macht er wirklich Spaß.
Gut.
Also das ist so ein Abend, glaube ich, der kann man mit Spaß haben, wenn man mit Freunden zusammen sich besäuft und sowas
anguckt. Okay. Wie komme ich jetzt mit den Schlagworten dämlich und besaufen zu Kühne? Ich weiß es nicht, aber Kühne, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Ich habe tatsächlich Kickboxer das erste Mal, glaube ich, letztes Jahr gesehen.
Okay.
Was? Warum auch immer. Ja, ich dachte, ich müsste irgendwie mal so ein paar Filme nachholen. Also ich hatte auch nie Karate-Tiger, also hier No Retreat, No Surrender habe ich nie gesehen. Ich hatte Bloodsport nie gesehen. Ich hatte eben Kickboxer nie gesehen und dachte mir letztes Jahr, warum auch immer, ach ja, hol mal nach. Habe ich dann auch gemacht und wie finde ich den Film? Ich habe keine Ahnung, wie ich den Film finde. Es gibt Szenen, die sind einfach wunderschön. Er schafft es, obwohl ich damit nicht sozialisiert worden bin, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ob aus den richtigen oder aus den falschen Gründen, ist jetzt eine große Frage, die wir jetzt im Laufe dieses Podcasts klären. Aber zumindest für das, was er sein will, wirkte er schon doch durchaus okay. Also ich bin jetzt nicht so tief in dieser ganzen Martial-Arts-Szene drin, wo in den 80ern dann eben diese ganzen Kampffilme dann rauskamen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es da viele gibt, die viel besser sind oder viele gibt, die viel schlechter sind. Keine Ahnung, aber ey, ich hatte eine gute Zeit mit dem Film. Und so viel nehme ich vorweg, jetzt bei der Zweitsichtung vorgestern wieder.
Mhm. Ja, das freut mich. Meine Erstsichtung konnte ich relativ sauber zurückrecherchieren. War am 16. Februar 2013. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich von dem Film ein Rezensionsexemplar für Moviebreak bekommen habe und da halt die Kritik geschrieben habe und eingefügt habe. Und ich habe nochmal geguckt, was ich da so geschrieben habe. Ich muss sagen, ich war damals schon ein unglaublich talentierter Autor. Und ich würde mal sagen, ich lese mal mein Fazit hier vor. Ich habe 6 von 10 Punkten gegeben. Kickboxer ist so dumm wie der Rand eines Butterbrots. Doch in seiner Bestrebung, mehr sein zu wollen als ein standardisierter Kampfsportfilm, was er letztlich aber ist, gelingt dem Film eine charmante Aufzeichnung des Versagens und obendrein ein klassischer Genrebeitrag nach bekanntem Profil. Ja, klingt total fancy und ich muss halt sagen, ich fand den wirklich unglaublich charmant und daran hat sich auch jetzt nichts geändert. Das ist kein Film, wo ich sagen würde, dass das Genre definiert. Ich glaube, dass der Film wichtig war in der Karriere von Van Damme. Wie gesagt, das war so der erste größere Film nach seinem Erfolg mit Bloodsport und dann 3 Jahre später war ja Universal Soldier. Aber ich mag den Film und was ich total spannend finde, er wird ja zugerechnet zu der sogenannten Karate-Tiger-Reihe. Die im Original, der erste Teil heißt ja im Original No Retreat, No Surrender. Und in Deutschland wurde aus dieser Reihe alles gemacht und es ist der Wahnsinn. Also als Beispiel, Kickboxer heißt ja eigentlich nur Kickboxer und in Deutschland wurde daraus aber Karate Tiger 3, der Kickboxer. Ja? Und jetzt haben sie aus Kickboxer aber wiederum in Deutschland ein eigenes Franchise gemacht, was aber teilweise dann wiederum zur Karate Tiger angerechnet wird und nicht. Es ist total der Wahnsinn. Zum Beispiel.
Der dritte Kickboxer ist Karate Tiger,
genau,
6.
Entscheidung in Rio.
Zum genau. Beispiel. Aber der zweite Kickboxer ist Kickboxer 2, der vierte Kickboxer ist Kickboxer, genau. 4. Und es gibt aber, glaube ich, keinen Kickboxer 3. Es gibt nämlich ein No Retreat, No Surrender, der ist eigentlich Kick-Boxer 2 Blutsbrüder, was aber auch wieder unabhängig von der Kickboxer-Reihe ist. Und
dazu gibt es auch noch die Best of the Best-Reihe, die dann in Deutschland integriert wurde zu Karate Tiger. Das heißt, ab Karate Tiger 4 ist das Best of the Best, aber nicht jede Best of the Best-Reihe würde auch dann hier so lange vermarktet. Zum Beispiel Best of the Best 4 läuft hier nicht unter Best of the Best 4, sondern als Kickfire. Ja? Ja.
Kickfire.
Also es ist dieses...
Ich habe den Faden verloren, Entschuldigung.
Ja, die
ja. Großartig. Es gibt auch einen Film, der heißt einfach Super Fights, welcher im Deutschen Kickboxer 9 heißt.
Ja. Also ihr seht, dieses Franchise ist wild. Also jeder, der mir sagt, der kommt bei Marvel nicht mehr zurecht, also ganz ehrlich, werft mal einen Blick auf Karate-Tiger. Das ist wirklich richtig wild, was da abgeht. Habt ihr im Vorfeld mal von Karate-Tiger irgendwas gehört? Wie ist es da bei dir, Schoki?
Nee, also ich habe den Namen schon mal gehört. Aber ich würde das alles durcheinander hauen mit Bloodsport und was weiß ich was. Einfach hab mich dann aber ein bisschen belesen, weil ich mir auch dachte, oh, es gibt Teil 2, 3, 4 und 5 und dachte mir, also von Kickboxer jetzt, wo ich dann mitbekomme, dass das alles dann ohne Jean-Claude ist und das sind dann immer irgendwelche Brüder, die dann die Hauptrolle spielen, wobei ich mir dachte, der ist so irgendwie querschnittsgelähmt, aber scheint noch ein dritter Bruder zu sein. Also, Das fand ich ziemlich auch wild, als man da recherchiert hat. Und ich sag mal so, wir hatten noch nie so das Problem wie diesmal, dass wir auch sicher sein mussten, dass wir den richtigen Film schauen für diese Folge und nicht jetzt irgendjemand Karate-Tiger, was weiß ich, was schaut.
Ja.
Ja, danke, dass ihr mir da geholfen habt.
Also da kann ich sagen, hinter den Kulissen, es trudelten hier im Minutentakt die Meldungen rein. Ist das der Film? Und dazwischen immer wieder Kühne mit, da war eine Schlange, oder? In dem Film war eine Schlange, oder? Bitte, der sagt mir, da ist eine Schlange. Also gut, aber jetzt wisst ihr, woran es gelegen hat.
Wir haben es geschafft, dass wir alle, glaube ich, den gleichen Film gesehen haben. Aber mir ging es, also ich habe das im Nachgang auch versucht, irgendwie zu recherchieren und habe dann gesehen, ja, es ist Karate Tiger 4, aber Kickboxer 1. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Teil von Kickboxer, da wo dann die Brüder aus dem ersten Teil irgendwie sterben. Und dann kommt noch ein dritter Bruder, der dann wieder Rache will. Also, es ist wirklich kurios. Und was ich dann noch gelesen habe, der Film ist mir auch komplett an mir vorbeigegangen, es gibt ein Remake.
Ja,
das hat auch schon Fortsetzung bekommen, ja.
Mit Dave Bautista.
Genau, der war ich,
mit Dave Bautista als den Bösen und Jean-Claude Van Damme, glaube ich, diesmal den Lehrer, der jetzt quasi den Schüler trainiert.
Genau.
Dann habe ich also bei mir war es ja jetzt so, ich hatte ja gedacht, ich habe den auf der Festplatte. Ein Kumpel hat mir den eben gegeben im Zuge von Bloodsport und sowas. Und da habe ich gedacht, der ist doch da drauf. Und dann war er nicht da drauf und dann war ich traurig. Und das habe ich euch mitgeteilt. Und dann dachte ich, Moment, so ein Film, der könnte auch gut auf YouTube zu finden sein. Und habe dann tatsächlich Kickboxer eingegeben und hätte fast den falschen Film geschaut. Weil,
in der Schlange?
Nein, da stand dann auf einmal in der Beschreibung oben Kickboxer 4, The Aggressor. Das Thumbnail zeigte aber Jean-Claude Van Damme am Ring, wenn sein Bruder boxt, also aus den ersten 2 Minuten des Films. Und dann dachte ich, ja, die haben sich verschrieben, die Schweine. Und hab den Film angemacht und dachte mir, cool, musst du kein Geld dafür ausgeben. Nur um festzustellen, nee, Kickboxer 4 The Aggressor, der im Original Kickboxer 4 heißt, wiederholt nur einfach die ersten 5 Minuten von Kickboxer, der im Original deutschen Karate Tiger 3 der Kickboxer heißt. Ich wollte nur noch mal ich wollte es noch mal kurz aufzählen. Also ich hätte auch fast den falschen Film geguckt tatsächlich.
Jetzt haben wir aber den richtigen geguckt und ich habe ja...
Aber.
Ja, aber.
Du hast ja gerade gefragt hier wegen der No Retreat, No Surrender Reihe oder beziehungsweise ob man davon schon mal was gehört hatte. Ich habe den ersten Teil jetzt auch letztes Jahr das erste Mal gesehen und ganz ehrlich, der war richtig kacke. Ich fand den, den fand ich wirklich scheiße.
Da muss ich halt Folgendes zur Seite schieben. Der erste Karate-Tiger ist ganz klar im Fahrwasser von Karate Kid entstanden. Und das ist halt so eine Geschichte, so eine Coming-of-Age-Geschichte von einem Typen, der halt eben vermöbelt wird. Und dann kommt der Geist von Bruce Lee und hilft ihm. Und übrigens, der Bösewicht im ersten Karate-Tiger wird übrigens von einer sehr bekannten Persönlichkeit gespielt, nämlich von Jean-Claude Van Damme, was in meinem kindlichen Gehirn einmal nicht gepasst hatte, weil ich halt wusste, der ist der Böse. Aber dann 2 Tage später ist es der Gute. Das hat für mich nicht keinen Sinn ergeben. Aber gut, wir haben ja schon aufgezeigt, wie massiv durchgewirbelt diese Reihe ist. Deswegen ist der erste Karate-Tiger noch gar nicht so sehr für mich ein Martial-Arts-Film wie die anderen Filme. Ich habe den als Kind halt gerne geguckt. Ich glaube aber nicht, dass der gut gealtert ist und ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist scheiße, aber mit 8 Jahren ist der Film halt Bombe. Ist halt einfach so. Ne?
Ich glaube, das darf man jetzt auch bei Kickboxer oder Bloodsport und insbesondere eben bei Karate Tiger 1 nicht. Es kommt, glaube ich, darauf an, ob du damit aufgewachsen bist, weil als Kröter hätte ich Karate Tiger auch richtig, richtig gut gefunden, glaube ich. Aber heutzutage wird es schwierig. Und ich glaube, auch heute guckst du dir eben so Filme wie Bloodsport oder Kickboxer an und findest die, glaube ich, aus anderen Gründen unterhaltsam, als du es eben mit 11, 12, 13 gemacht hättest.
Ja.
Weil ich glaube, wenn ich den als 13-Jähriger gesehen hätte, hätte ich gesagt, boah, was ein Action-Klopper. Und wenn wir gleich in den Film so ein bisschen reingehen, die Szenen, die mir einfach so ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert haben, sind gänzlich andere. Da hätte mein 13-jähriges Ich das vorgespult.
Ja, ist halt so ein bisschen dieser Over-the-Top-Effekt. Ne? Also als Kind super, als Erwachsener aus nostalgischen Gründen ist es immer noch cool, aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist, ist es schon ein ziemlicher Schrott. Gut, kommen wir mal zu der Kickboxer.
Ja, man kann viel lachen.
Zu der Kickboxer. Ich habe ja am Anfang schon relativ nonchalant die Handlung zusammengefasst. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, die Handlung reißt keine Bäume aus, macht höchstens einen Spagat. Es ist sehr business as usual, was da geliefert wird. Also es ist eine obligatorische Rachegeschichte. Die Bösen sind ganz klar böse, die Guten sind ganz, ganz klar gut. Und Jean-Claude findet auch trotz aller Rachefantasien immer noch genügend Zeit, um einen heiße Sohle aufs Parkett zu liefern. Max, gab es für dich in diesem Film irgendetwas, wo du rückblickend sagst, ach, das ist nicht so gewesen, wie ich es mir gedacht habe?
Ja, also die Tanzszene von Jean-Claude Van Damme hätte ich nicht erwartet, dass die vorkommt. Dann fand ich tatsächlich das Schauspiel von Van Damme noch schlechter, als ich es erwartet hätte. Und der Anfang war diese Darstellung vom kleinen Bruder und dem großen Bruder war so unter aller Kanone schrecklich dumm, dass ich wirklich überrascht war. Also ich habe ja viel erwartet, aber das war wirklich so wow. Also dieses er kauft eine Blume, geht zu irgendeiner Asiatin hin und der kleine Bruder schaut daneben, schaut rüber und sagt, oh, so macht man das also. Wow, du bist ja so ein toller Hecht. Ich schau doch mal in die Kamera, was du für ein toller Hecht bist. Oh, dann schüttel ich den Kopf, was du für ein toller Hecht bist. Das war, wow,
ja, aber
das war richtig.
Sei mir nicht böse, aber nur weil dein Bruder dich hasst, musst du das jetzt nicht an den Film auslassen.
Nee, aber ich muss zurück und da muss ich auch schon recht geben. Also der Film, ich habe den dann angefangen, dann erstmal immer dieses sinnlose durch die Gegend laufen, wenn sie über irgendwas nachgrübeln, später dann auch. Oder, und vor allen Dingen, er ist ja nicht zu irgendeiner asiatischen Dame gegangen. Also es war halt quasi, das war eine Prostituierte.
Job ist Job.
Ja, und ich bin jetzt keine
der
auf das rumtrampelt, aber das Frauenbild in dem Film ist einfach nur, es ist
da gab es Frauen?
Ja, auch das Männerbild ist auch nicht viel besser.
Ja, also das Männerbild ist halt so, also für mich wirkt der Film, als hätte es irgendein ein pubertierender 15-Jähriger geschrieben, der halt irgendwie sagt, wir sind alle toll und cool und ich fahre jetzt einfach mal nach Thailand und hau den einfach mal zu Klump, weil ich das kann, weil ich der Geilste bin. Die eine Szene, die ich halt erst fürchterlich fand, war es gibt ja dann dieses Training, das man sieht und das ist halt immer wieder unterbrochen mit Szenen im Krankenhaus und die eine Szene, die es dann mal gab, war die Szene, wo es wurde nicht gesprochen. Man hat die beiden Brüder gesehen und der Bruder im Rollstuhl, was macht er? Er haut der Krankenschwester auf den Arsch. Und ich habe nur gedacht, ist das jetzt euer fucking Ernst?
Und dann schaut er noch und dann geht auch so die Kamera oder der Blick zu ihm und er hebt einfach die Hände. Ja, was soll ich anderes machen?
Ja.
Ich armer Kerl. Was soll ich anderes machen? Ich kann ja nicht mehr.
Also
ich möchte an der Stelle ganz kurz meine Notizen notieren. Weil Therese es gerade angesprochen hat. Meine erste Notiz war, wandert nachdenklich an Statuen vorbei. Klammer auf, wunderschön. Die zweite Notiz ist, eine Minute später, spielt mit den Kindern. Noch schöner. Die dritte Notiz ist, Jean-Claude guckt in die Kamera wie ein treuer Hund. Das Schönste, was ich je gesehen habe. So viel zu meinen Notizen. Ich glaube, da trennt sich die Spreu so ein bisschen vom Weizen. Theresa, du hast vollkommen recht, dass du sagst, das ist alles absoluter Murks, was da gezeigt wird. Warum auch immer, ich habe mir diesen Film angeguckt, ich hatte dabei ein Bier getrunken und ich dachte wirklich, okay, ich rede ja in meinem anderen Format häufig oder im Trashcast, versuche wir herauszufinden, was guter und was schlechter Trash ist. Und ich glaube, mit Kickboxer, insbesondere in den Szenen, wo nicht gekloppt wird, da hast du den Extrakt von gutem Trash. Dieser Film meint das ernst. Und ich glaube wirklich, wenn Jean-Claude an diesen goldenen Statuen vorbeiläuft, die Hand wirklich bedeutungsschwanger an sein Kinn hält, um nachdenklich zu schauen und dann diese epische Musik darüber gelegt wird. Also ein Song, der für Rocky IV wahrscheinlich nicht genutzt worden ist.
Ja.
Und dann sagen die, oh ja, das ist Meta. Da denkt er nach, da ist er.
Ja, das sollte der Schauspieler. Nee, gebe ich dem Film. Also ich glaube auch, dass sie alles da drin ernst meinen, was sie da fabriziert haben. Also das nehme ich ihnen ab. Ich glaube, dass sie das Jean-Claude Van Damme ernsthaft versucht hat zu schauspielen, aber es hat halt leider nicht immer so gut geklappt. Ich kann schon auch gewisse Qualitäten in dem Film erkennen, also weil ich glaube trotzdem, also die Kampfszenen, das alles, das ist ja echt und so und das finde ich dann schon eine starke Leistung von ihm. Aber halt, trotzdem, es gab halt wirklich so manche Cringe-Szenen, wo ich mir auch gedacht habe, boah, das ist wirklich euer Ernst. Sei es halt, weil es die Zeit damals war oder weil die halt vielleicht diese Klischees bedienen wollten. Jetzt im Rückblick finde ich die Szenen einfach schlimm. Aber durchaus gibt es vielleicht auch andere Szenen, die ich jetzt nicht charmant finden kann, aber denen, wo ich jetzt sage, okay, ich weiß, was ihr damit irgendwie zeigen wollt, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt, glaube ich, kein Film, der jetzt bei mir schnell wieder auf der Watchliste landet.
Also du darfst eins nicht vergessen, es gibt diese legendäre Szene, also du hast ja schon zusammengefasst, der Bruder, der irgendwie Kampfsportprofi ist, der fliegt ja nach Thailand, weil er glaubt, er ist der Größte und wird da von einem thailändischen Kickboxer zu Klump getreten, kommt ins Krankenhaus und dann kommt der Arzt zu Jean-Claude, zu seinem Bruder, und erzählt ihm, dein Bruder ist querschnittsgelähmt, er wird nicht mehr laufen können. So, und jetzt wird uns eine schauspielerische Leistung geboten, die, also es ist unglaublich, wie dermaßen schlecht der Dialog ist und das Schauspiel, was Jean-Claude dort abliefert. Und jetzt muss man sich einfach vor Augen rufen, das ist der Beste gewesen. Also, die werden ja viele Versuche unternommen haben, um zu sagen, ja gut, also Jean-Claude, mach das vielleicht nochmal, vielleicht könntest du da noch ein bisschen Emotionen reinsetzen. Und irgendwann muss der Regisseur gesagt haben,
besser wird's nicht.
Ja gut, das ist sie jetzt. Das ist sie. Die nehmen wir. Klasse. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen.
Die nehmen wir jetzt.
Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr nicht die Muße habt, komplett Kickboxer zu gucken, geht auf YouTube und sucht einfach die Krankenhausszene aus Kickboxer. Ich mag das ja. Also ich mag ja dieses absolute Scheitern, weil viele Entscheidungen getroffen worden sind, die nicht ganz so schlau waren. Und ich verstehe alles, was du sagst. Und wir sprechen später bestimmt über Szenen, die ich moralisch sowas von verwerflich finde. Aber insbesondere in diesem ersten Drittel, ich habe so häufig laut auflachen müssen für das, was mir dort geboten worden ist. Für mich war es eine Wonne, muss ich
also
sagen.
Also ich muss auch sagen, also das ist kein guter Film. Aber ich finde halt, dass der sowas Grundehrliches Intus hat. Was du da siehst, ist halt einfach gescheitert von vorne und hinten, was darstellerische Leistung oder Qualität angeht. Aber irgendwie freue ich mich, jedes Mal, wenn ich den Film gucke, für Jean-Claude Van Damme, weil ich wirklich das Gefühl habe, der war happy. Der dachte halt wirklich, das ist jetzt sein Film. Weil hier kann er nicht nur schlagen und hauen und treten, sondern auch mal sagen so, hey, sieht mich an, ich habe Emotionen, ja. Und das geht halt nicht gut. Aber irgendwie, ich fand, also, es ist vielleicht, aber wahrscheinlich die schlimmste Bezeichnung für so eine Art Actionfilm, aber ich finde den grundlegend süß, so cute irgendwie. Ich finde den wirklich total charmant. Das ist kein guter Film. Es ist auch gerne, kann man auch gerne als Trash bezeichnen, aber wenn, ist es halt richtiger Trash, weil die haben es halt versucht und die haben es nicht besser hinbekommen. Gerade wenn es darum geht, Emotionen zu verkaufen, gerade wenn es darum geht, eine Geschichte zu verkaufen. Bei den Kampfszenen würde ich sagen, das ist für die damalige Zeit richtig gut, was die da abgeliefert haben. Und allein die Figurenzeichnung, ey, ganz ehrlich, die Figurenzeichnung vom Oberbösewicht ist, oh, guck mal da, jetzt er kickt mal 10 Minuten lang gegen die Säule. Okay, ui, schlimmer Kerl, ne? Aber ja, ich finde den Film, und ich bin da komplett bei Kühne, ich kann das jedem verstehen, der da sagt, das ist scheiße, aber ich finde, das ist total charmant. Auf eine schöne Art und Weise. Kein guter Film, aber charmant. Ähnlich wie unser Schucki. Schucki, sag auch was.
Also ich würde sagen, auch wenn er keine emotionale Fallhöhe hat, hat man doch Lust drauf zu sehen, wie am Ende Jean-Claude erstens durchs Training geht und zweitens am Ende den Bösewicht vermöbelt. Ah, Spoiler. Um dazu zu Stus Frage zurückzukommen. Hinsichtlich der äußeren Handlung gab es keine einzige Überraschung.
Mhm. Warte mal, Moment mal, ernsthafte Frage. Du hast den Film angeguckt und warst nicht überrascht, dass es da eine 5-minütige Tanzszene gibt in der Kneipe, wo Jean-Claude einfach mal die heißeste Rhythmusballade aller Zeiten aufs Parkett legt. Ich meine, diese Szene ist wirklich Kult.
Ja, verstehe ich auch. War auch für mich, als ich es gesehen habe, war mir sofort klar, ich sehe gerade was. Daran werde ich mich erinnern. Aber worum es ja eigentlich geht, ist, dass er da reingeht und zeigt, was sein Training kann und dass er da alle vermöbelt und dass sowas vorkommen würde, war zu erwarten.
Und sogar noch irgendwie mit voll betrunken.
Ja. Ja. Und wie überlegen der war. Da habe ich, muss ich ehrlich sagen, in Runde 1 bis 3 im finalen Kampf wenig von gesehen.
Aber
wer weiß, wie er getanzt hätte, wenn er nicht betrunken gewesen wäre.
Aber stell dir mal vor, er wäre irgendwie Marine gewesen, wie Nicolas Cage in Con Air, dann wäre er sofort verhaftet worden ist, weil er eine tödliche Waffe ist und kein Mensch. Und noch was, ganz ehrlich, man kann über Jean-Claude Van Damme's Schauspiel sagen, was er will, aber wie er Schauspieler, dass er betrunken ist, ist auch großartig, wie ich finde. So.
Ja, es ist ähnlich gut. Und bei der Tanzszene, also erstmal, was ein Outfit, würde ich auch gerne tragen. Diese weiße Hose und dazu dieses schwarze Unterhemd.
Durchgehend, das Outfit durchgehend.
Ganz ehrlich, er kann es tragen. Ich nicht, aber er, top. Super. Ja, und auch in dieser Bar sitzen zwei Frauen. Die nimmt er natürlich und tanzt mit denen. Und dann sagen natürlich die anderen Männer, ja, der klaut uns die Frauen. Aber die haben ja auch noch nicht mal versucht, irgendwie mit den Frauen zu tanzen oder so, weil die waren zu cool für Tanz. Und und dann hast du eben in dieser Szene noch seinen Lehrmeister, der sagt, zeig mir, wie du tanzt, dann sage ich dir, ob du ein guter Kämpfer bist. Und wie schön das alles ineinander greift. Und auch da, ja, nehmt mich auseinander, das ist natürlich alles nicht gut, aber ich habe da mit einem Lächeln im Gesicht gesessen, habe mal ein Bier getrunken und dachte mir, verdammte Scheiße, habe ich gerade Spaß daran. Weil das ist, also, es ist alles komplett absurd. Es passt eigentlich wenig bis gar nichts zusammen. Schön fand ich auch die Szene, wenn er in den Ruinen trainieren soll, damit er dann, wenn er den Kampf in seinem Inneren hört, dann wird er zum Kämpfer. Und ich dachte, ich hätte eine falsche Tonspur plötzlich, weil auf einmal war so Schlachtgetümmel. Und ich dachte, ich wäre ganz kurz irgendwie bei Braveheart und dachte mir, guckt meine jetzt gerade im Schlafzimmer irgendwie Troja oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Bis mir bewusst geworden ist, nein, Jean-Claude hört die Geister der Vergangenheit. Und plötzlich sieht er auch noch Geister der Vergangenheit, die da kämpfen. Und ich dachte mir, wie passt das denn jetzt da rein? Und es ist...
Und der Falke.
Es ist so...
Natürlich, der darf nicht fehlen.
Es ist so ein herrlich absurder Quatsch.
Jetzt wissen wir auch, wer die Schlange auf dem Gewissen hat. Der Falke hat die Schlange einfach gefressen.
Ja. Ja.
In die Tanzszene war, also die fand ich schon amüsant. Ich habe mir gedacht, was um bitteschön passiert hier? Und vor allen Dingen dann einmal dieser Wechsel von seinem Gesicht, wenn dann die wieder ernsthaft vermöbelt und dann wieder so diesen Gesichtsausdruck kriegt, oh, ich bin ja eigentlich betrunken.
Ja, er hat kurz vergessen, dass apropos, er betrunken ist. Apropos betrunken. Seid live dabei. Ich öffne nun das Sandersdorfer Biohell.
Hast du denn deinen Cider auch jetzt schon mal ausgetrunken?
Yep.
Max macht auch seinen Radler
auf. Ich würde keine Kaufempfehlung aussprechen. Bei dem Preis von 3 € habe ich schon eine Geschmacksexplosion erwartet. Aber dem kann ich nicht so zustimmen.
Sowas gibt es bei mir im Supermarkt nicht. Also von daher.
Ich war beim Trinkgut, das ist wichtig. Ja. Im Supermarkt hat sowas nicht. So, ich probiere mal das Biohell. Prost. Also sind wir ehrlich, ich hätte heute eine bessere Bierauswahl treffen können, zum Beispiel mit Veltins. Aber ist okay.
Beim nächsten Mal dann wieder.
Also wenn ich das leer habe, dann tanze ich aber genauso wie der Jean-Claude.
Kommen wir mal zu einer wichtigen Figur des Films, die ja schon hin und wieder mal erwähnt worden ist, nämlich dieser komische Kampfsport-Großmeister, der da im Bambusdschungel haust und Jean-Claude Van Damme trainiert. Und mit trainiert meine ich Foltermethoden auspackt. Da wäre Ida Roth in seinem Hostel echt stolz drauf. Ich finde es halt, wie gesagt, meine Meinung zum kompletten Film habe ich ja schon erwähnt. Und auch diese Momente fügen sich da nahtlos ein. Es ist total bescheuert. Es ist aber irgendwie aus meiner Sicht sehr charmant. Aber wenn man das mal vergleicht mit so anderen Großmeistern. Nehmen wir mal ganz klassisch Mr. Miyagi aus Karate Kid. Ich glaube, dass der Großmeister hier jetzt in Kickboxer, ganz ehrlich, es hätte mich nicht überrascht, wenn irgendwann so der Plot-Reveal kommt, der ist gar kein Großmeister, der ist einfach nur ein Sadist. Theresia, was sagst du denn dazu?
Naja, gut, vom Typ her hat er mich eher so an Mr. Miyagi erinnert. Aber von seinen Trainingsmethoden her eher an den Typen aus Kill Bill.
Ja, es war so ein bisschen, wir sind alle sehr, sehr gute Freunde und jetzt hobeln wir dir die Hoden bunt. So, das war so seine Attitüde.
Das war halt schon sehr hart. Dass er dann so in diesen Spagat gezwungen hat, also das stelle ich mir schon echt, boah. Ja. Also das ist, das ist nicht ohne. Und natürlich, das ist dann dieses Schema F von dem Ding und dass der Film halt so nach Schema F gestrickt ist, stört mich jetzt am wenigsten. Aber er war dann logisch, dass der Trainer hat natürlich eine Nichte, eine hübsche auch noch. Nee, aber wie gesagt, also ja, es hat mich halt so, also diese Trainingssituation oder wie gesagt, diese Art von Film, das ist eine Story, die hast du in sehr vielen. Und einerseits hat es mich halt immer an Karate Kid erinnert und andererseits dann auch wieder von der Härte gerade eben, wie ich gesagt habe, an Kill Bill. Aber es war halt schon was er da noch alles gemacht. Also wie ein getriezt hat. Aber halt so gegen die Holzblätter schlagen.
Er musste in den Brunnen und als er auftaucht, um Luft zu holen, sagte er, tauch wieder unter. Du hast doch nicht nach oben zu kommen, ja, dann musste er wieder nach unten.
Er hat ihm doch irgendwie so ein Kotelett oder was ans Bein gebunden und ist der Hund in dem hergelaufen.
Hm. Ja, großartig. Aber ganz ehrlich, ne? Das war witzig. Po Tang, den kannst du halt auch nur besiegen, wenn du mal so eine Palme über den Haufen getreten hast, ja. Oder ja, wenn du halt einfach mal so einen asiatischen Kürbis von 5 Metern hoch in den Solarplexus aushältst. Also tut mir leid, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Der macht eine Zementsäule kaputt in seiner Freizeit. Da muss der Jean-Claude aber auch ein bisschen ranklotzen. Davor ist er mit seinem Kumpel, mit seinem Bruder in den Park gegangen. Da haben die beide so ein paar Kissen hochgehalten. Und dann hat er, das ist echte Power. Ah ja, okay, ja, voll cool. Hör auf rumzuzappeln. Okay. Deswegen, also so ein bisschen ein Stilbruch fand ich, war schon sehr gelungen, dass da der Jean-Claude auch wirklich hier eine gescheite Vorbereitung hat.
Aber ich habe es dem Jean-Claude nicht abgenommen, dass er am Anfang das nicht kann. Also sie versuchen ja irgendwie klarzustellen, dass er eigentlich ja eine absolute Nulpe ist. Zumindest sagt sein Bruder in einer Tour, Kurt, du bist eine Nulpe, du kannst gar nichts. Und ich denke mir, ich werde in meinem ganzen Leben mein Bein niemals so hoch kriegen, wie es Jean-Claude in Anführungsstrichen als Nulpe geschafft hat.
Aber erstens haben Brüder immer recht und zweitens ist der besagte große Bruder ein echter Kickbox-Weltmeister gewesen.
Und das wurde trotzdem von Pau kaputt gemacht.
Bitte?
Der wurde aber trotzdem von Tong Po kaputt gemacht.
Wobei, das habe ich vergessen. Ja. Er wirft hier das Handtuch in den Ring, der Jean-Claude, und Tong Po macht trotzdem weiter. Ne? Das ist ja das, was...
War ein unfairer Move. Wer hätte es gedacht, dass dieser Oberpsycho unfair kämpft? Überraschung.
Und lass uns doch jetzt mal darüber nachdenken. 4 Jahre zuvor kam ein vierter Teil von einem Kampfsport-Franchise ins Kino namens Rocky 4. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die komplette Handlung von Kickboxer einfach... Man hat das Drehbuch von Rocky 4 genommen, hat dann gesagt, lass uns Boxen durch Kickboxen ersetzen.
Muay Thai.
Und schon war der Film da. Also,
ja Muay Thai, aber da muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, klar, die Rocky-Formel hat quasi Rocky mit aus der Taufe gehoben, aber es gibt so viele Filme, die nicht funktionieren, da möchte ich jetzt nicht den Finger drauf zeigen. Worüber ich gerne mit euch reden möchte, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich finde halt für einen Film, der so als Martial-Arts-Film oder als Action-Film verkauft wird, ist da erstaunlich wenig Kampf-Action drin. Du hast halt am Anfang den Kampf, dann hast halt das Training, kann man das zu Kampf-Action dazuzählen? Ich glaube eher nicht. Die Prügelei in der Bar ist auch mehr bekannt durch die Tanzmoves. Und dann ist ja auch quasi schon so, wenn man so will, das ist der große Kampf. Und ich meine, das ist halt...
Stimmt.
Ich finde, die Kampfszenen sind solide, wenn man bedenkt, aus welchem Jahrzehnt das kommt. Wenn das heute so gedreht worden wäre, würde ich auch sagen, Leute, ich habe The Raid 2 gesehen, mit so einer Sache bin ich auch so hinterm Ofen hervor. Also, abgekürzt, ich finde die Kampfszenen ordentlich. Aber ich war wirklich bei meiner Wiedersichtung vor ein paar Tagen überrascht, wie wenig Action da eigentlich so drin steckt. Oder siehst du das anders, lieber Christian? Kühne, Mann.
Ja.
Egal, dann frage ich Theresia. Theresia.
Du hast mit allem, was du sagst, vollkommen recht. Und aus heutiger Sehgewohnheit ist es eher schwierig, weil du da natürlich mehr erwartest. Aber ich behaupte jetzt mal, so, wenn du dir die Kampfsportfilme aus der damaligen Zeit anguckst, wenn man jetzt Bloodsport als Beispiel nimmt, da ist mehr los, da passiert richtig viel. Aber die meisten, Karate Kid, No Retreat, No Surrender, also Karate Tiger 1 und selbst die Rocky-Filme haben eigentlich auch nur 2 Action-Sequenzen. Und ich glaube einfach, dass Kickboxer einfach die altbekannte Formel angewendet hat, die eben damals eben gang und gäbe war, bevor diese Filme dann eben wirklich zunahmen. Also wie gesagt, ich möchte Bloodsport außen vor nehmen, der ein Jahr vorher kam, weil der hat ja diesen Turniergedanken, da hast du viel mehr. Also da gibt's ja wirklich so viel auf die Fresse. Aber ich glaube, dass der sich an den anderen orientiert und weil ja auch die... Ich glaube wirklich, die wollten einen großartigen Film machen. Die wollten mit Kickboxer, wollten ihnen einen Rocky schaffen. Und deswegen glaube ich, dass sie einfach die Formel genommen haben, wie sie damals bekannt war. Heute wirkt es befremdlich und eher weniger spektakulär. Aber ich glaube, damals war es absoluter Standard, dass in so einem Film es nur so 2-3 große Actionsequenzen gibt. Also
er hält sich
jetzt nicht gewundert.
Er hält sich ja ans Drehbuch. Er ist die Nulpe, er wird aufgebaut, um am Ende diesen einen großen Rachekampf zu machen. Sorry, für die Handlung ist jetzt nicht so viel Kampf vorgesehen eigentlich.
Ja.
Deswegen, ich meine, ich finde, das ist, passt.
Du musst nur an Rocky zurückdenken. Der erste Rocky hat vor dem finalen Kampf, ich glaube, eine einzige Boxsequenz, die gezeigt wird. Ne, das sind
Weil
eben,
man halt auch sagen muss,
die wollen
man halt auch sagen muss, sorry, aber Rocky, vor allem die ersten beiden Rockys, sind schon wesentlich mehr darauf ausgerichtet, ein Drama zu sein. Ich habe schon das Gefühl, bei Kickboxer, also klar, sie meinten das ernst, aber ich bin mir sicher, die wussten aber auch, dass sie jetzt keinen Rocky da machen, sondern schon einen eher actionorientierten Film.
Ja, aber tatsächlich glaube ich nicht, entschuldige, dass ich euch unterbreche, aber ich finde einfach, durch das, was dort aufgebaut wird, Jean-Claude wird jetzt eben dann Meister, er ist auf der Suche nach seiner, nach eben diesem Tong Po, dann gibt's auf einmal ein Verbrechersyndikat und er lernt eine Frau kennen. An sich ist diese Geschichte an der Stelle, wo sie endet, ja eigentlich gar nicht zu Ende. Also Tong Po existiert ja noch. Dieses Verbrechersyndikat, was auch einmal reingeschmissen wird, das ist ja auch noch da. Ich kann es nicht belegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die eigentlich versucht haben, mit diesem Film etwas aufzubauen und die sich wirklich überlegt haben, vielleicht erreichen wir keine Klasse von einem Rocky, aber dass wir eventuell auch so eine Filmreihe mit Jean-Claude Van Damme als Kurt Sloan aufbauen können, um das Ganze dann irgendwie zu wiederholen oder so. Also es würde mich nicht wundern, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass sie größer gedacht haben, als es dann schlussendlich geworden ist.
Nee, das kann sein, weil ich habe mir halt auch bei dem Film gedacht, wieso hat man jetzt dann dieses Syndikat noch mit reinbringen müssen? Weil sie haben ja dann im Grunde nichts draus gemacht, außer dass sie der eine Typ dann nur irgendwie 1 Million irgendwas geliehen hat, um die auf den Kampf zu setzen. Und er hat ja dann offensichtlich verloren, aber der Film war halt dann zu
der
Ende.
Bruder
also du
wurde
weißt
entführt.
Halt nicht, was mit ihm passiert. Also du könnt in normalen Filmen wird der halt irgendwie entsorgt. Oder war der Film dann plötzlich zu Ende? Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich habe mir gedacht, okay, warum habt ihr diesen Aspekt überhaupt dann erst mit eingebaut, wenn das dann irgendwie so ein unfertiges Ende dann nicht ist? Und
also ich finde, Entschuldigung, dass ich sage, aber ich finde, dass der Typ, der 1 Million gesetzt hat und jetzt Schulden beim Oberguru-Boss hat, dass er damit weg vom Fenster ist, damit ist das Film vorbei. Also mittlerer hohe Bösewicht hat jetzt das Schulden von 1 Million Dollar beim Oberbösewicht. Seine Karriere ist gelaufen. Vor dem haben wir keine Angst mehr. Und hier, To Pong hat so eins auf die Fresse bekommen, der ist auch, also der hat ja seinen ganzen Ruf verloren. Komm. Also ich fand das Ende gar nicht schlecht. Deswegen, also mich hat das, also was heißt nicht schlecht, natürlich schlecht, aber halt, ich fand jetzt nicht dramatisch, also es hat mich jetzt nicht gestört an dem Film.
Es war jetzt nicht das Schlimmste an dem Film und nicht das Schlechteste an dem Film.
Ja, genau.
Ich sag mal so, ich finde das Ende, weil Stu vorhin gefragt hat, ob wir überrascht worden sind. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich in dem Film nicht mit der Ballerei noch gerechnet hätte. Und ich habe auch irgendwie nicht damit gerechnet, dass plötzlich Körper explodieren, an irgendwelchen Haken aufgespießt werden. Also wo der Typ diesen Haken in sein Gemächt reinbekommt und nach oben gezogen wird, dachte ich, ai.
Aber der hat einen
Hund
verletzt,
gar nicht so schön.
Ne? Der hat einen Hund verletzt.
Genau, die haben einen Hund verletzt, genau. Und,
ja, bei
und der
Hunden
eine Amerikaner
halt
schießt doch mit einer Shotgun den einen komplett weg. Der ist doch gar nicht mehr existent, der ist ja nur noch Brühe. Da war ich tatsächlich überrascht, dass dieser Film so einen ganz, ganz kurzen Ausflug macht in so eine Schießerei rein, wo ich dachte, okay, das passt jetzt auch gar nicht und hat auch gar nichts damit zu tun, weil nach 5 Minuten der normale Status quo wiederhergestellt ist und der Film genauso weiterlaufen kann, wie er vorher weitergelaufen ist.
Naja, Moment, er kommt, pfeift und sein Bruder kann ihm jetzt endlich auf die Fresse geben. Da hat er eigentlich 3 Runden nur gewartet, dass sein Bruder befreit wird.
Ja, und das muss man natürlich dem Zuschauer zeigen, dass er jetzt 3 Runden lang leidet und das ist ja einmal so diese Vorgeschichte. Gut, jetzt in dem Fall war es noch, weil sein Bruder nicht da ist. Und normalerweise ist es auch so diese klassische Story, die ersten Runden beim Finalkampf steckt halt der Gute ein, nur um dann halt bei der letzten Runde halt irgendwie zurückzukommen.
Ja.
Das ist ja auch eine Story, wie man es halt schon 100-mal gesehen hat. Gut, jetzt war es halt eben hier noch, dass halt der Bruder wurde halt noch entführt.
Ich möchte jetzt aber hier an der Stelle, wo wir gerade eben auch über diese Verbrechersyndikat sprechen, möchte ich über ein, zwei Sachen sprechen, die mir diesen Film, so viel ich jetzt auch geschwärmt habe, die mir den Film wirklich madig gemacht haben. Und zwar gibt es eine Szene da drin, wo eben das Love Interest von Jean-Claude von Tong Po offensichtlich vergewaltigt wird, was du zwar nicht siehst, was aber häufiger gesagt wird, von wegen, also selbst Tong Po sagt ja, deine Freundin war super, und sie sagt ja, er hat mich vergewaltigt. Was mich da ganz, ganz arg gestört hat, und das war auch am Anfang eine Szene, dass du es aus Jean-Claude Sicht siehst. Also es geht in dem Film nicht um Opfer, also es passieren vielen Leuten schlimme Dinge, aber der Film zeigt nicht, wie es den Opfern damit geht, sondern es geht nur darum, wie nimmt Jean-Claude das Ganze wahr? Das heißt, er bekommt gesagt, okay, ich wurde gerade vergewaltigt von dem, und dann sagt er, ach ja, weißt du was, ich hau dem jetzt auf die Fresse, was er so oder so getan hätte. Aber dass sie eben gerade eben vergewaltigt worden ist, gar kein Thema für den Film. Das gleiche hast du am Anfang. Der Bruder wird eben so vermöbelt, dass er querschnittsgelähmt ist. Und was wir sehen, ist nicht, wie der Bruder sich damit fühlt oder wie er darauf reagiert oder so, sondern wir sehen, wie Jean-Claude im Warteraum sitzt und gesagt bekommt, dein Bruder ist querschnittsgelähmt. Und er zeigt mir nur, wie Jean-Claude dann gegen die Wand hat und sagt, nein, das möchte ich nicht, ich werde ihn töten. Finde ich sehr, sehr scheiße. Also das ist wirklich ein Punkt an dem Film, den ich richtig kacke finde, dass, ich weiß, es ist nicht die Intention des Films, aber dass diese schlimmen Schicksale in dem Film einfach so ad acta gelegt werden und nur dafür da sind, um Jean-Claude in irgendeiner Art und Weise eine Rechtfertigung zu geben, finde ich äußerst schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich mach's kurz. Es ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, aber ja, das ist auch so die Art von Film, wo ich darauf nicht achte, weil es das halt letztlich hier Business as usual halt ist. Also da passiert was Schlimmes, dann muss der Held halt es richten und am Ende ist klar, der Held richtet es. Das, ja. Sorry.
Naja, also man muss so sagen, also sie hat den Eindruck, als halt, also bei ihr wirkt so, als wäre diese, es tut mir leid, diese Song ist, aber als wäre diese, man hat so diese Szene gesehen von ihr nach der Vergewaltigung, wo sie dann bei ihrem Onkel sitzt und halt dann schon irgendwie halt fertig ist, aber danach klingt es wieder so, als wäre halt nichts passiert, oder sie sieht aus, als wäre nichts passiert, und so dürfte halt nicht der Normalzustand sein. Und die Szene war auch was, das hat mich irritiert. Auf einmal, also vorher sieht man die noch irgendwie beim Training und dass er mit seiner, mit ihr redet. In der nächsten Szene wird die da von irgendwelchen Handlangern dort zu dem hingezogen. Und ich denke mal, ja, wann ist das bitteschön passiert? Und in der nächsten Szene kommt sie mit dem Jean-Claude Van Damme wieder irgendwo aus dem Dschungel und ist happy. Und ich habe mir nur gedacht, wer hat das zusammengeschnitten?
Ja, aber also was ich auch eben da, ich gebe den Kritikpunkten Kühne klar, auch dieser Satz, dass es dann heißt, ja, aber Jean-Claude darf es auch auf keinen Fall erfahren. Weil das Wichtigste ist, dass Jean-Claude nicht erfährt, dass sie vergewaltigt wurde.
Genau.
Weil damit er sich auf seinen Kampf vorbereiten kann.
Genau, das ist Jean-Claude muss gewinnen.
Auf, der gesamte Film fokussiert sich eben nur auf diesen Endkampf.
Ja.
So ist es halt einfach. Der ganze Film, also alles ist wurscht, es geht nur um diesen Endkampf. Das ist, also darauf arbeitet alles stringent hin. Ja. Und jeder Nebenspot ist eigentlich ziemlich egal. Es geht nur um diesen Endkampf. Ja. Das ist, ja, entsprechend.
Witzigerweise wäre das eben ein Thema, was mich als Kröte gar nicht interessiert hätte, glaube ich. So, dann wäre mir das nicht aufgefallen. Aber ich finde das, also, weil es ja auch gar nichts zur Story beiträgt, also wirklich gar nichts, diese Vergewaltigung beispielsweise. Weil der, also es kommt ja dann der Bruder und sagt, verprügel ihn. Und dann sagt Jean-Claude, okay, mach ich. Das hätte ja voll und ganz ausgereicht, um den gleichen Film zu erzählen. Aber sie wollen da eben etwas Schockierendes machen, aber gehen gar nicht auf dieses Schockierende ein, weil am Ende ist ja jedem in diesem Film vollkommen egal, dass sie vergewaltigt worden ist, außer dass Jean-Claude noch böser auf den Typen ist. So, das finde ich so, das finde ich richtig unsinnig und kacke. Also, das
naja, also, in der Vorbereitung im Training haben wir auch erlebt, dass Jean-Claude richtig böse werden muss, um die Palme umzuhauen. Ne? Also da muss er dann über die Schmerzen hinausgehen,
ich hab da übrigens,
um die Palme kaputt zu machen.
Ja.
Und jetzt muss er auch über die Schmerzen hinausgehen, dass sein Bruder entführt, seine Freundin vergewaltigt und was weiß ich was,
genau,
um den Mann kaputt
zu machen. Und das mit der Palme ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich keinen Bodycount-Quiz vorbereitet, sondern was anderes. Ich habe zwei kleine Spiele vorbereitet. Bevor wir.
Aber wir sind da noch gar nicht fertig.
Eine Theresia-Frage?
Nein,
eine Theresia-Frage?
Ey, können wir doch mal drüber sprechen, dass sie mit Glas an den Händen kämpfen?
Was bist du für eine...
Können wir nur mal drüber reden,
Leute, ich bin ehrlich, ich dachte, wir reden hier einfach eine halbe Stunde mit Tanzszene, eine halbe Stunde mit Spagat und sind fertig. Also das ist irgendwelche tiefgreifenden Diskussionen über Vergewaltigung und so, das war nicht meine Intention. Aber bitte, macht ruhig.
ich war auch nicht drauf vorbereitet. Aber ich musste so lachen, als dann die Szene mit den Glasscherben kam, weil ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich musste direkt an Hot Shots 2 denken. Wenn ja auch diese Szene parodiert wird.
Ja, mit den Gummibärchen.
Und, was ist das denn? Also,
aber ganz kurz, hattet ihr auch ein Problem, dass sie verschiedene Glasfarben in einem Pott hatten?
Nein.
Grün, braun und weiß?
Das ist so ein bayerisches Ding.
Ich bin sehr deutsch.
Kurze Quizfrage an alle Hot Shots 2-Kenner. Was ist der geilste Gag in Hot Shots 2?
Der geilste Gag ist, wenn die Schergen auf ihn zugelaufen kommen, seine Munition ist aus, er greift in die Munitionskiste, wirft die Munition auf die fünf anlaufenden Gegner und sie fallen alle tot um.
Für mich war das Witzigste, wo ich einfach nicht aufhören konnte zu lachen, war einfach in den Nachrichten, wo der erste Spatenstich gemacht wird und die hauen sich die ganze Zeit gegenseitig den Spaten die Erde in die Fresse. Ich habe als Kind so
auch
abgebrochen
lustig,
von Lachen.
Auch
ich konnte
falsch,
nicht
der
aufhören
beste
zu
Gag
lachen.
Ist natürlich,
hat mich so
du
umgehauen.
Warst super in Wall Street. Ich auch nicht, deswegen ist er ja so
den
gut.
Den habe ich als Kind nicht verstanden.
Okay, also, ja, am Ende...
Ja. Nee, Theresa hatte, glaube ich, noch einen Punkt, den sie ansprechen wollte.
Ja, es war jetzt also, es ist nicht ein Punkt, aber es war halt schon so, also vielleicht war jetzt auch die Szene, wo du jetzt gerade vorher angesprochen hast, das Kühne mit der Vergewaltigung, weil, also ich habe schon verstanden, dass der Typ böse ist, aber also wie overacting-mäßig kann man das bitte schön noch gestalten?
Das war die erste Säule in dem Keller.
Also das fand ich halt akra. So habe ich mir gedacht, okay, also die haben ihm gesagt, du bist ja böse und er hat es gelebt. Also kann man nicht anders sagen, er hat das in jeder Phase, in jeder Szene. Also Chapeau.
Darf ich kurz noch was fragen, bevor wir zu diesen Fragen kommen, zu diesen Special? Hat jemand das Remake gesehen mit Van Damme als Meister Miyagi sozusagen?
Also ich habe ihn gesehen.
Ich habe ihn zu Hause, aber
sein,
ich noch nicht gesehen.
Ich die Kritik geschrieben habe, aber ich habe keine Erinnerung mehr dran. Keine.
Ich frage mich nur, ob man da mehr Action eingebraucht hat. Also nach
mit
dem
Sicherheit,
Motto, heutige
mit Sicherheit.
Zeit braucht man mehr Action. Das würde mich nur interessieren. Und wo und wie?
Ich glaube, das ist von 2013, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da mehr drin ist. Weil das würde ich auch sagen, dass das halt so im Laufe der Zeit hat sich das halt gesteigert. Also dass früher halt vielleicht eben diese zwei, drei Action-Szenen in dem Film ausreicht haben und jetzt ist es halt so, jetzt ist es ja teilweise, dass du irgendwie den ganzen Film Two-Shot durch irgendwie Action hast. Also ich glaube, da kommt einem dann so ein Film relativ ruhig vor und man denkt sich, ja, wo ist denn hier die ganze Action? Aber ich glaube, das war damals halt, war das halt okay und es war halt immer noch ein Actionfest.
Ja, glaube ich auch. Also der Film hat ja auch auf eine komische Art und Weise, hat er ja auch Kultstatus. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass heute niemand mehr über Kickboxer oder sowas redet. Also ähnlich wie Bloodsport, der in meinen Augen ein bisschen besser ist, ein bisschen amüsanter ist und wahrscheinlich auch noch in der Reputation irgendwie besser. Aber Kickboxer ist eben immer noch da und keiner redet über Karate Tiger 2, sondern entweder rede ich über Karate Tiger oder über Karate Tiger 3 Kickboxer. So, also der ist irgendwie
folgendes,
noch da.
Ich hätte jetzt, wir machen jetzt folgendes, weil ich hier Moderator bin, ich bin jetzt hier der Chef. Wir werden jetzt einfach mal alle ein Fazit abgeben zu diesem Film. Dann habe ich zwei kleine Spiele vorbereitet, zwei sehr kleine Spiele. Und dann ist der Kühne dran, weil der hat auch wieder eine besondere Art der Filmauswahl vorbereitet, wurde mir gesagt. Deswegen, lieber Kühne, mach mal ganz kurz dein Fazit zu Kickboxer. Max, mach mal ganz kurz dein Fazit zu Kickboxer.
Wenn man Trash mag. Ich war jetzt überfordert. Nein, also der ist auf eine komische Art und Weise unterhaltsam. Es ist weit weg von einem guten Film, aber mir persönlich macht er viel Spaß. Aber ich würde für diesen Film niemals in die Bresche springen und ich würde auch niemals diskutieren. Sagt mir jemand, der Film ist scheiße, werde ich sagen, ja sicher. Sagt mir jemand, der Film ist ein Meisterwerk, sage ich, ja sicher. Ich finde ihn auf absurde Art und Weise unterhaltsam, aber wahrscheinlich aus den falschen Gründen. Und finde aber immer noch, dass die Kampfszenen zumindest heute immer noch funktionieren.
Ich mach's kurz, also da würde ich mich komplett mit einschließen. Ich habe jetzt nochmal die Kritik gelesen, die ich geschrieben habe vor 10 Jahren und da würde ich mich dran halten. Also ich finde den echt immer noch unterhaltsam. Der ist nicht gut, aber der ist auf eine charmante Art und Weise einfach so auch so ein Relikt seiner damaligen Zeit. Theresia, was sagst du zum Film?
deswegen, ich schließe mich euch insoweit an, dass ich sage, es ist kein guter Film. Es ist aber so, also es gibt auch schlechte Filme, die ich aber gut mache, weil ich wie ihr jetzt hier bei dem Film irgendwas in dem Film sehe, was mir Spaß macht. Aber das hat irgendwie der Film jetzt aber nicht geschafft. Also von daher, ich glaube, ich verstehe, warum Leute den Film gut finden oder und warum sie ihn mögen und warum manche Szenen ihnen Freude bereiten. Aber bei mir hat es eben leider nicht funktioniert. Von daher ist es jetzt kein Film oder auch keine Reihe, wo ich eh nicht weiß, was dann welcher Film wann, wie, wo zusammenhängt. Sind es einfach die Filme, die jetzt mir schon als Jugendliche oder als Kind nicht so wirklich interessiert haben und jetzt als Erwachsene quasi, würde ich mal behaupten, noch weniger. Von daher, er ist okay für mich, okay. Aber mehr auch nicht.
Max, bitte.
Kickboxer-Trash, über okay. den ich mehr Wunderbar. Lachen kann, als über so. Manche Komödie.
Okay, Leute.
Ja. Wirklich on point, Max.
Ich habe mich dafür entschieden, keinen Bodycon-Quiz zu machen. Wir machen was anderes. Und zwar, es gibt ja diese wunderschöne Szene, in der Jean-Claude diese Palme wegkickt. Immer wieder und immer wieder. Was glaubt ihr, wie viele Kicks hat Jean-Claude an dieser armen Palme im Bambuswald angewandt? Theresia, fang du mal an. 29 für die Theresia. Schoki, was sagst du?
29.
In Realität, also der Van Damme, als er
Keine Ahnung, sag aber eine
in
Zahl.
Der Szene im Film?
Okay.
9.
Okay, 9, 17 und 17. 29 für dich, Theresia, ne? Dann ist... Mhm. Jetzt muss ich rechnen, scheiße. Dann ist Kühne näher dran, es sind 22. Ja, muss ich. Ich hasse Zahlen.
Da musst
ich
du
bin
rechnen.
Kein Buchhalter wie du, Theresia. Zahlen machen mir Angst. Genau wie Menschen und Steine. Das weißt du aber. Aber danke, dass du es nochmal herausgestellt hast. Okay, das viel interessantere Spiel kommt jetzt. Ich habe diesen...
Nee, warte mal. Nein. Können wir also noch einmal kurz Spiel würdigen, wie sehr ich schon wieder gewonnen habe?
Ja,
okay, das reicht.
Du bist
das
auch nochmal weiter neben.
Jetzt Ruhe hier. Also,
Schweige still, Weib.
1922. Meilenweit.
In dem Film gibt es ja quasi, wenn man es runterzählt, nur vier wirklich wichtige Figuren. Wir haben den querschnittsgelähmten Bruder, wir haben den Lehrmeister im Bambuswald, wir haben unseren Helden Kurt und wir haben den Bösewicht Tong Po. Ich möchte, dass es jetzt Folgendes macht, und zwar besetzt diese vier Rollen mit uns vier Podcastern. Das heißt, einer von uns müsst ihr als Bruder besetzen, den anderen als Lehrmeister, den anderen als Kurt und noch jemanden als Tong Po.
Ich habe
okay,
Bier
Max, bitte,
in Theresia ist der Lehrmeister. Theresia ist der Lehrmeister.
Theresia ist auf jeden Fall der Lehrmeister.
Ja.
Aber Stu, warte, Stu kann eigentlich nur der behinderte Bruder sein.
Also, du hast mich weiß, noch nie gesehen.
Warte. Warte.
Also, das ist ja wohl eine skandalöse Entscheidung hier. Also.
Du kannst eigentlich nur der behinderte Bruder sein. Bam.
Weil, jetzt pass auf. Jetzt lass wieder ausreden. Ich weiß, wie sehr Stu Sport jetzt nicht so gerne mag. Und es ist ihm dann vergönnt, dass er nach 5 Minuten des Films einfach im Rollstuhl sitzt und sagen kann, so, hier sitze ich, hier bleibe ich. Weil alle ich anderen drei Figuren, sagen. Die müssen sich halt in irgendeiner Weise sportlich betätigen. Dementsprechend ist du,
also pass auf,
sei Paul, mir nicht böse, aber ich Paul, glaube...
Ich habe das natürlich
und
schon tagelang geplant. Ich habe das natürlich schon tagelang geplant ja, und ich werde eines von
Kühnes
langweiligen Monologen einfach jetzt gerade auf die Schnelle erfunden. Aber bei mir sieht es so aus. Der Lehrmeister ist Theresia, weil Theresia, glaube ich, da kann ich mir vorstellen, die hat Spaß daran, mit anderen leiden. Tong Po ist Schuck, weil ist halt einfach so. Und eigentlich war ich Kurt und Kühne der Bruder, aber Kühne hat leider ein sehr stichhaltiges, gutes Argument. Das ist, andersrum wäre es besser. Deswegen ist Kurt jetzt Kühne und ich bin der querschnittsgelähmte Bruder. Das wäre meine Auflistung.
Ja.
Ich würde einfach sagen, wer kann besser schauen wie ein treu doofer Hund? Und deswegen passt das mit Kühne.
Warte.
Ja. Darf ich noch eine Anmerkung machen?
Okay. Wow.
Darf ich noch eine kurze Anmerkung machen? Es gibt auch, ich würde mal sagen, es gibt auch noch eine weibliche Hauptrolle. Ich finde es jetzt schlimm, dass es nur jetzt diese vier männlichen Hauptdarsteller genannt worden sind.
Hat die Frau gerade geredet und unsere Frau
Hauptrolle? Nein.
Das Slimme ist,
Screentime hat die?
Auf eine gewisse Art und Weise hat Theresia schon recht.
Ein bisschen aufhören wollen mit einer kleinen Schneiderei.
Aber.
Sorry.
Aber ich finde jetzt aber auch irgendwie, Stu hat es schon ganz, also es wäre zu naheliegend. Okay. Also es wäre jetzt auch irgendwie sexistisch, wenn wir sagen würden, Theresia wäre jetzt die Frau, aus Gründen.
Nee, Theresia
wir hätten Schuck als die Frau nehmen können. Hätte ich gut gefunden.
Also ganz ehrlich, ich würde sogar noch sagen, der Amerikaner ist mehr Hauptrolle als die Frau.
Ich merke gerade hier, dieses kongeniale Spiel kommt bei den Idioten hier nicht richtig an. Deswegen machen wir ja einfach einen Abbruch mit diesem wunderbaren Spiel.
Ey, nein, aber wir haben doch die perfekte Besetzung.
Willkommen in meiner Welt. Meine Frage letztes Mal wurde auch niedergemacht.
Was war nochmal deine Frage? Was war nochmal die
Theresia-Frage? Laser, Taser, Mixer.
Die scheiß Rentiere.
Ich hab sie mir alle gemeldet.
Wer kam nochmal auf die Dumme, die Theresia mitmachen zu lassen? Shell. Also ist Vibeshock anwesend? Ist Blitzer. Ja ganz, ganz schlimm. Ja.
Das war eine Gemeinschaftsentscheidung und
ja,
wir müssen einfach dazu sagen,
ich mache hier mal den Deckel drauf jetzt auf Kickboxer. Es war ein schöner Podcast, aber wir müssen uns jetzt um die Zukunft kümmern und die Zukunft hat leider Gottes der Kühne in der Hand. Kühne, dein Auftritt.
Ja, genau. Es ist auch kein wirkliches Spiel. Ich habe einfach eine Frage an euch drei und ich würde mir wünschen, vielleicht hat einer von euch den richtigen. Also wir sprechen über einen Film, wo ein großer Actionstar mitspielt. Und ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt, über welchen wir reden. Das heißt, ich habe mir einen Actionfilm ausgesucht. Es geht ordentlich zur Sache. Und sagt mir jetzt mal einen Namen, wo ihr glaubt, was ich auswählen würde.
Also,
Stu, welchen
Actionstar
würde ich nehmen?
Ich weiß ja noch beim letzten Mal, als unter anderem Invasion USA zur Auswahl stand, wie du da frohlocket hast. Ich weiß aber auch, wir hatten uns mal unterhalten, dass wir beide Chuck Norris ziemlich scheiße finden.
Ich kenne zu wenig Chuck Norris Filme, um ihn tatsächlich gut zu finden. Deswegen wäre
auf
es durchaus
anderen Seite
möglich, dass ich auch
ich
möchte,
dich ja auch. Du bist
dass
ja genau
ich mein,
so wie
mein
ich.
Öl
du möchtest
Chuck
ja, wenn
Norris
wenn du morgen zufälligerweise tot umfällst, dass du irgendwas der Nachwelt hinterlässt, was besonders ist. Und jetzt Invasion USA als nächstes zu nehmen, weil er beim letzten Mal nicht genommen worden ist, wäre nicht besonders, das wäre ja ein bisschen lahm. Ich glaube da halt nicht, dass es Invasion USA ist. Ich glaube auch nicht, dass es Chuck Norris ist. Und wie du so über geredet hast, ist es auch ein Actionstar, den du auch gut kennst. Und du hast ja selbst gesagt, Chuck Norris, bist nicht so richtig drin. Ich habe ein bisschen, Steven Seagal würde ich ausklammern. Einfach, weil ich hoffe, dass du genügend Würde und Respekt dir selbst gegenüber hast, nicht keinen Steven Seagal-Film zu nehmen. Ich glaube, es wird ein Actionfilm sein von einem Star, den wir hier schon mal hatten. Also es würde so sollte ausklammern, wie zum Beispiel einen Michael Dudikoff. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt so einen richtigen Klopper raushaust, wie zum Beispiel Terminator 2. Das kann ich mir nicht richtig vorstellen, aber ich würde mich nicht beschweren. Der geht um einen Actionstar. Es ist ein
Der Film ist
Actionstar,
egal,
oder?
Es geht um einen Actionstar.
Okay, ist es ein 80er-Jahre-Actionstar oder war er in den 80er Jahren schon aktiv?
Gib einen Namen ab, gib einen Namen ab.
Ich sage, wir gehen zu Scott Adkins. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, aber ich sage Scott Adkins, weil da habe ich Bock drauf.
Theresia, was glaubst du, was ich auswählen würde, welchen Actionstar wir nächste Mal...
Kurze Zwischenfrage an die Regie. Gibt es ein
Moratorium an Großartigkeit widmen? Nein.
Ich wollte den Namen droppen, aber ich glaube, dadurch, dass er ja hier schon mal besprochen wurde, glaube ich, fällt der Name irgendwie raus.
Sag mal.
Jason Statham.
Jobbörse, sehr gut.
Ja, daher, wenn es... Es gibt halt so die Vorhersehbaren dann.
Also, wie gesagt, es ist ein großer Actionstar.
Ein großer Actionstar.
Ich möchte, bevor jetzt Schuck gefragt wird, sagen, dass Schuck hat eben sehr viel gegoogelt hat, während dieses Gespräch.
The Rock. Ich sag The Rock.
Oh mein Gott, wir machen Zahlen für auf Bewährung.
Bist du sicher, als großer Actionstar hier für dieses Format, weil The Rock hat viele Kinderfilme.
Ich sage mal so. Come on.
Okay.
Der fehlt noch.
Ich sage
mal so. Du wolltest einen Namen.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass es jetzt so eine richtig geile Überraschung wäre und Schuck hat's kaputt gemacht. Er hat es wirklich jetzt komplett kaputt gemacht. Mein Ziel bei dem Ganzen war nämlich eigentlich, ach so, du sagst Scott Adkins, ach du sagst Jason Statham oder Schwarzenegger oder Bruce Willis oder Sylvester Stallone oder Chuck Norris oder Dolph Lundgren? Natürlich, ich habe alle ausgewählt.
Ja, und geil, dementsprechend ne? Geil. The
Expendables 2.
So.
So. Weil okay. Schuck, ich wollte eigentlich demjenigen, der es verbockt hat, die Möglichkeit geben, zu entscheiden, ob wir ein Double Feature machen, Teil 1 und Teil 2. Schuck darf es aber jetzt, weil er es verkackt hat, entscheiden, aber ich möchte nicht, dass er entscheidet. Deswegen möchte ich, dass du
Teil 1 und 2. Bitte, 1 und 2. Bitte.
Theresa, bist du damit einverstanden?
Ja, kurze, ich hätte wahrscheinlich sowieso
Frage,
in Vorbereitung
müssen,
definitiv
wir müssen
auch
nicht Teil
3
und 4 gucken,
eben,
weil gerade Teil 3 und 4 ja, richtig scheiße. Okay, dann bin
nein,
ich einfach rein.
Nur Teil 1 und 2. Nur Teil 1 und 2. Okay, sehr schön. Dann haben wir uns jetzt in einer Gesamtzeit dazu entschieden, dass wir nächste Mal Expendables 1 und 2 im Double Feature machen. Und ich hätte es so geil gefunden, wenn du jetzt auch irgendeinen anderen Stars genommen hättest.
Rock, wie so Alter. Häufig, der Schuck hat's versaut.
Ist der dabei?
Nein, nee. Mann.
Aber
der ist immer dabei.
Aber Jason Statham ist doch auch in einem Mal dabei. Ich weiß es nicht.
Jason Statham. In beiden. In beiden.
Okay.
Scott
Darf
Atkins ist im zweiten Teil dabei.
Bevor wir zur Verabschiedung kommen, noch auf eine witzige Sache hinweisen.
Ja.
Ist euch in den Endcredits aufgefallen vom Film, dass bei Tong Po steht, wird gespielt von himself?
Ja.
Ja.
Ja, aber interessant ist, dass der Darsteller seitdem wirklich einer der engsten Freunde ist von Jean-Claude Van Damme. Da gab es ja auch mal so Dokumentationen drüber. Also es, ja.
Childhood Friends.
Das, was ich nie hatte.
Childhood Friends.
Aber ich habe dafür den Kühne, den Schuck und die Theresia und mit denen mache ich Podcasts, unter anderem diesen wunderschönen Podcast, der jetzt zu Ende ist. Der Thekencast, beim nächsten Mal dann Expendables 1 und 2 unter der Führung von dem Unexpendable Kühne. Ich freue mich wirklich sehr drauf, weil gerade der zweite Teil habe ich als unglaublich spaßig in Erinnerung. Das heißt, Schuck wird ihn hassen. Ich freue mich drauf. Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören. Dann sagt der Schuck tschüss, dann sagt der Kühne tschüss.
Den
und
kann
der
man
Theresia
nicht
gebührt das letzte Wort. Tschüss. Oh, wie...
Ja, tschüss.
Ich verabschiede mich mit dem thailändischen Verabschiedungsgruß der Kickboxer mit einem
Okay, und ich sag einfach nur tschüss und viel und ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß mit uns.
War das jetzt rassistisch, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht. Okay.
War nur dumm.
However,
von einem Glas kann man nicht lustig sein.
And that's why.
Komm und schenk noch ein Gläschen ein.
Sure, why not?